Willy Bogner, der Regisseur, kam vorbei, hat gesehen, wir haben aus Blödsinn ein Gummiband gebaut und sprangen damit von so einer kleinen Brücke 20 Meter in den Drehpausen, sagte zu mir, Jochen, kannst du damit auch von der Staumauer springen? Ich habe gesagt, na klar, Willy, keine Ahnung, ich wusste gar nicht, welche Staumauer er meint. Es war dann die berühmte James Bond Goldeneye Staumauer 220 Meter tief. Die bin ich gesprungen. Danach war ich plötzlich der Bungee-Guru und alles andere ist Geschichte. 2 Jahre später hatte ich 40 Sprunganlagen, habe dann 600 Sprünge verkauft und daraus entstand dann dieses ganze Erlebnis-Business.
Schön, dass Sie dabei sind bei Der Moment, dem Podcast der DUB Unternehmermedien über das Ergreifen von Chancen. Wir sprechen über Mut und Lust auf Veränderung und es gilt bei uns die Prämisse, Innovationen verlaufen nicht linear, Menschen entwickeln sich nicht linear, es gibt diese Momente, die alles verändern. Dieser Podcast nähert sich dem Kern von Innovation eben genau über diese Hintertreppe. Wir sprechen mit Prominenten, mit Größen der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft über ihre Momente, wie sie da gehandelt haben, wie sie sich vielleicht auch darauf vorbereiten und sie können von deren Erfahrungen profitieren. Seien Sie gespannt auf die nächsten 30 Minuten. Viel Spaß dabei! Mein erster Gast ist jemand, den ich, glaube ich, nicht vorstellen muss, Jochen Schweizer. Naja, Selfmade-Unternehmer, aber ehemaliger Stuntman natürlich auch, der hier heute Morgen auf der UMR die Halle zum Bersten gebracht hat bei seinem Vortrag. Es waren wirklich sehr viele Menschen da und es geht natürlich auch um seine Unternehmung, seine neue Unternehmung, aber natürlich, wie ein Mensch auch zur Marke wird und welche Rolle Mut dabei spielt. Herr Schweizer, aber vielleicht vorneweg erstmal, Jochen, wir haben uns auf ein Du geeinigt, vielleicht erstmal vorab die Frage, was gibt dir diese UMR, dieses Gewusel hier aus 70.000 zumeist jungen Menschen, wieso bist du auf diese Veranstaltung gekommen?
Ja, weil ich eingeladen wurde, hier als Speaker aufzutreten und als Inspirator, denn es gibt sehr viele junge Menschen hier, die alle mehr aus ihrem Leben machen wollen. Und das ist das, was wir brauchen in Deutschland. Wir brauchen Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen, die bereit sind anzugreifen, die bereit sind zu handeln und Dinge voranzutreiben, die eine Vision haben, einen Plan, die für eine Sache brennen. Und davon sehe ich hier sehr, sehr viele.
Wie nimmst du die junge Generation als Ganzes wahr? Also viele sagen ja, da fehlt vielen der Mut, auch die Lust auf Verantwortung. Siehst du das auch so oder bist du da optimistischer?
Ja, ich will mich jetzt nicht einreihen in die sozialkritischen Statements und Kritiken an der jungen Generation. Die Situation ist so, wie sie ist und jeder Mensch muss versuchen, das Beste draus zu machen. Für mich als Unternehmer bedeutet das, dass ich noch viel genauer als früher bei der Auswahl meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Menschen versuche, ans Unternehmen zu binden. Gott sei Dank gelingt es mit Erfolg, die Freude an ihrer Arbeit haben und die auch wissen, warum sie morgens aufstehen und in die Arbeit gehen.
Nun spielt Mut bei dir im Leben immer eine ganz große Rolle. Das liegt an deinem ersten Profession als Stuntman natürlich. Aber wie würdest du das beschreiben? Gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, ich lebe dieses mutige Leben einfach jetzt konsequent so? Also wie ist das einfach so gekommen, dass du dich da immer wieder irgendwo herabgestürzt hast?
Na, diese Mut-Thematik wird ja immer wieder präsentiert. Was ist eigentlich Mut? Und da gibt es verschiedene Definitionen. Die Abwesenheit von Angst heißt noch lange nicht, dass jemand mutig ist. Also Mut setzt in gewisser Weise Angst voraus, die es zu überwinden gilt. Aber wenn ich es auf einen ganz einfachen Nenner bringen will, der weit über den Sport hinausgeht, bis hin ins Unternehmertum, wer mutig handelt, weiß nicht, wie die Sache am Ende ausgeht.
Ganz konkret Bungee Jumping. Wie war das damals? Also wie war dein erster Sprung? Welche Geschichte steckt dahinter?
Die Geschichte ist schnell erzählt. Ich war Stunt-Kajaker in einem Film mit Roger Moore in der Hauptrolle. Willy Bogner, der Regisseur, kam vorbei, hat gesehen, wir haben aus Blödsinn ein Gummiband gebaut und sprangen damit von so einer kleinen Brücke 20 Meter in den Drehpausen, sagte zu mir, Jochen, kannst du damit auch von der Staumauer springen? Ich habe gesagt, na klar, Willy, keine Ahnung, ich wusste gar nicht, welche Staumauer er meint. Es war dann die berühmte James Bond Goldeneye Staumauer 220 Meter tief. Die bin ich gesprungen, danach war ich plötzlich der Bungee-Guru und alles andere ist Geschichte. 2 Jahre später hatte ich 40 Sprunganlagen, habe dann 600 Sprünge verkauft und daraus entstand dann dieses ganze Erlebnis-Business. Das klingt jetzt ganz locker, aber Es war natürlich ein bisschen komplexer, als ich es gerade erzählt habe.
War das einer dieser Momente in deinem Leben, die dich verändert haben? Also dein eigener Podcast heißt ja Begegnungen, die mich verändern. Das ist also manchmal die Begegnung mit Menschen. Aber würdest du sagen, es gibt so Momente, die ein Leben wirklich in Richtung drehen?
Absolut. Es ist die Begegnung mit Mentoren, potenziellen Mentoren. Und ich hatte in meinem Leben Glück. Ich bin als junger Motorradfahrer nach dem Abitur durch Afrika gefahren und war dort einmal in einer schwierigen Situation, weil ich überfallen worden war und mittellos plötzlich mitten in dem schwarzen Kontinent stand mit 19 und bin dann meinem ersten Mentor begegnet, Rudolf Niehaus, der mir tatsächlich einen Job gegeben hat und mir weitergeholfen hat. Und ich würde sagen, ein anderer Mentor war Willy Bogner und da gab es noch einen Heinz Koger, von dem ich verkaufen gelernt habe. Das waren Menschen, die in mir ein Potenzial entdeckt haben. Und es gibt viele Menschen, die sagen, ich suche mir einen Mentor. Nee, das funktioniert nicht. Der Mentor muss dich finden.
Wie erkennt man denn dann den Mentor? Also, dass er oder sie wirklich jemand ist, der oder die einen weiterbringt? Gab es da so ein Muster, das du irgendwann erkannt hast?
Der Mentor erkennt dich. Er entdeckt in dir etwas Besonderes, ein Potenzial. Du bist in einer Situation, in der du gerade vielleicht ungewöhnlich gehandelt hast. Und der Mentor ist auf seiner Lebensreise auf einem sehr hohen Niveau angelangt und hat Freude daran, sein Wissen weiterzugeben. Das ist genau das, was ich heute mache. Jetzt kann man ja nicht sagen, Leute, unternehmt nichts, der Mentor findet euch. Das wäre das Gegenteil dessen, was ich immer wieder sage. Du musst aus dem Quark kommen, du musst handeln, du musst aktiv sein, du musst den ersten Schritt gehen. Und deswegen gibt es aber verschiedene Wege, sich in der persönlichen Entwicklung weiterzubilden. Und diese Weiterbildung gerade für junge Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch für etablierte Unternehmen, genau diese Beratung bin ich in der Lage zu leisten und tue das auch gerne aus meiner Warte als 67-Jähriger. Ich bin mit Alter von 20 Jahren dann Geschäftsführer geworden. Das heißt, ich bin seit 47 Jahren Unternehmenslenker, ungeachtet meiner Tätigkeit als Stuntman und Sensationsdarsteller. Und für mich ist es gerade jetzt in meiner dritten Lebensphase, in der ich mich befinde, tatsächlich unglaublich schön, Lehren, Erkenntnisse, Wissen aus diesem wilden und auch jetzt inzwischen schon langen Leben weiterzugeben, um anderen Menschen zu helfen, eine Flugfläche höher zu steigen.
Tust du auch als Buchautor und du hast heute Morgen auch ein Buch in die Höhe gehalten bzw. präsentiert. Was steht da drin?
Das habe ich verschenkt, dieses Buch. Das ist die Begegnung, ein Roman, mein erster Roman, eine Geschichte über den Weg zum selbstbestimmten Leben. Und ich habe die Anekdote erzählt, weil es ging ja um Marken. Wie wurde aus meinem Namen erst eine Personenmarke und dann eine Unternehmensmarke? Dass ich, als ich auf der Buchmesse in Wien dieses Buch präsentierte, erstmal durchgefallen bin, weil der Moderator, der Literaturexperte meinte, Herr Schweizer, dieses Buch und der Inhalt und die Tiefe der Botschaften und ihrer Lehren, das korrespondiert überhaupt nicht mit ihrer Fun-Sportmarke. Sie werden mit diesem Buch keinen Erfolg haben. Und das ist dann schon mal eine Message, ja, wenn du Coram Publico von einem Literaturexperten, hast gerade den ersten Roman präsentiert, so abgefertigt wirst. Ich habe das hingenommen, ohne zu reagieren. 14 Tage später war es dann ein Spiegel Top 10 Bestseller. Ich musste nicht antworten. Das war die Antwort.
Sage ich auch als Journalist, der Leser hat immer recht oder der Hörer oder die Hörerin oder der Zuschauer, keine Frage.
Vielleicht noch einen Aspekt zu dem Buch. Ich habe tatsächlich heute auf meiner Rede dieses Buch verschenkt, und zwar an alle OMR-Besucher, damit auch an alle, die diesen Podcast hören. Das Buch kostet ja im Handel 20 Euro. Das heißt, die Begegnung, eine Geschichte über den Weg zum selbstbestimmten Leben, ist ein Spiegel Top 10 Bestseller. Und ich habe jetzt, das ist ja seit 2 Jahren am Markt, jetzt habe ich alle Rechte zurückerworben vom Verlag und habe eine Auflage von 100.000 Taschenbüchern produziert. Und die verschenke ich gegen Versandkosten. Das heißt, wer dieses Buch haben will, wer es lesen will, wer von meiner Lebensreise profitieren möchte, wer Inspiration sucht, der findet die in diesem Buch. Und das mache ich wirklich gerne, dass ich dieses Wissen in Form dieses Romans weitergebe, den ich ja auf meiner Hütte in Norwegen geschrieben habe. Diese Begegnung von Sverrir und Hakun und dem wilden jugendlichen Ausreißer und dem alten Abenteurer, der so die ganze Weisheit seines Lebens in diese Kommunikation mit dem Jungen steckt. Das ist die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Wer genau liest, wird es verstehen, was ich damit meine. Und es gibt eine Webseite, diebegegnung.de, oder auf meinen Social Media Kanälen, auf meinem Instagram Account zum Beispiel, gibt es den Zugang aktuell in meiner Bio. Und dann kommst du auf eine Landingpage, da kannst du das Buch bestellen, zahlst dir nur das Porto. Buch kommt umsonst innerhalb von 3 Tagen direkt daheim in den Briefkasten.
Die Nachfrage muss jetzt natürlich sein. Du sitzt da in Norwegen und schreibst ein Buch. Wie läuft so ein Tag ab? Morgens 4 Stunden Kajaken paddeln, dann 4 Stunden schreiben oder umgekehrt? Oder wie können wir uns das vorstellen?
Normalerweise ja, genau so. Ich liebe Kajakfahren und ich bin viele Stunden jeden Tag mit meinem Ocean Race Kajak unterwegs in dieser unfassbaren Landschaft aus Fels und Wasser mit einem Licht, wie wir es hier nicht kennen. Ja, das ist so unglaublich. Ich liebe den rauen Norden und die schweigsamen Menschen dort. Wir sprechen so viele Worte, auch ich, und da komme ich ganz zu mir selbst zurück. Ich bin dann allein, nicht einsam. Ich bin allein im besten Sinne des Wortes, vom Wortstamm her alleins, also bei mir selbst, aber nicht einsam. Und natürlich diese Einsamkeit, die kann Menschen auch wahnsinnig machen da oben. Mich zentriert dieses Alleinsein auf mein wahres Sein. Und normalerweise bewege ich mich halt dort in den Wäldern und auf See. Und die Idee zu dem Buch ist tatsächlich entstanden in einer Sturmnacht. Es war ein schwerer Nordweststurm, es war schon November. Und diese Stürme da oben im Norden, die können einem schon mal einen Vorgeschmack geben auf das Ende der Welt, wenn der Regen und die See waagerecht 50 Meter die Felsen hochpeitscht und gegen die Hütte klatscht, ja. Und der Wind pfeift durch alle Fugen und es heult und rüttelt und wackelt, da tust du kein Auge zu in dieser Nacht. Und da hatte ich den Gedanken, wenn jetzt dieser 15-jährige Jochen, dieser breitgebaute, aufmüpfige Revoluzzer, wenn der, also dieser tu nicht gut, wenn der jetzt durch die Türe käme, der ich mal war, was hätte ich dem zu sagen aus meiner heutigen Warte? Und da ist mir verdammt viel eingefallen. Dann habe ich mich an meinen alten Holztisch gesetzt und habe angefangen zu schreiben. Und als der Morgen graute und der Sturm sich gelegt hatte, schrieb ich immer noch. Und ich hatte dann so 120 zentrale Botschaften geordnet, zusammengefasst, mit der Hand geschrieben und hab mir dann überlegt, so, schreibst du jetzt dazu nochmal ein Sachbuch? Weil mein letztes Sachbuch war auch ein Spiegel-Bestseller. Der perfekte Augenblick ist der Titel von dem Buch. Und da dachte ich mir, nee, ein cooles Sachbuch hast du schon geschrieben, jetzt schreibst mal einen Roman. Und es war wirklich so, ja, wie kann ich jetzt das, was ich sagen will, in eine Geschichte einweben? Und dann habe ich eben Charaktere erfunden. Und nicht umsonst sind die alle Kajakfahrer, das ist klar. Es gibt eben Sverrir, den 15-jährigen Ausreißer, der 2000 Kilometer entlang dieser rauen nordischen Küste nach Norden paddelt und dann von diesem Sturm erwischt wird. Was für ein Zufall, dass ich auf die Idee kam, ich saß ja gerade in so einem Sturm, und an Land gewaschen wird und es überlebt. Und dann gibt es diesen alten Abenteurer Hakun, der diese 15 Kilometer sich durch die Wälder schlägt. Die 15 Kilometer war ich gerade am Tag zuvor selbst gegangen, um an diesen außergewöhnlichen Ort zu gelangen, so hoch über den Wäldern Norwegens mit einem weiten Blick über die offene See. Und Hakun, der alte Abenteurer, ist 96 Jahre alt, steht am Ende seines Lebens und hat entschieden, selbstbestimmt zu sterben. Also nicht es der Biologie zu überlassen, sondern zu sagen, ich möchte meiner Familie nicht zur Last leben. Das ist diese indigene Tradition, dass wenn ein indigenes Volk, ein sehr alter Mensch realisiert, der bei Bewusstsein ist, meine Lebensenergie ist jetzt zu Ende und jetzt endet mein Leben, der geht in den Wald und kehrt nicht zurück. Und so hatte das der Hakun geplant, hat aber nicht geklappt, weil er eben genau in diesem Sturm, in den er dann geriet, und er hatte schon viele Stürme erlebt in seinem Leben, ja, und er ging weiter und weiter und weiter. Und findet dann eben den angespülten Sverrir, der noch lebt, und bringt ihn auf seine Hütte. Und aus dieser Begegnung des 15-Jährigen mit dem 96-Jährigen ergibt sich dann die ganze Weisheit und die ganze Lebenslehre von Hakun, der ein wildes, freies und selbstbestimmtes Leben gelebt hat mit Höhen und Tiefen, der fürchterliche Katastrophen erlebt hat, den Verlust eines Freundes, vieles davon natürlich auch inspiriert durch mein eigenes Leben. Und der den Verlust der Frau, die er über alles geliebt hat, verschmerzen musste. Auch das habe ich erlebt. Und es ist nicht alles so gewesen in meinem Leben, wie ich es beschreibe. Ich war nicht am Nordpol zum Beispiel zu Fuß. Ja? Aber die Gefühle, die Protagonisten in diesem Buch empfinden. Heimdall, der Geschichtslehrer zum Beispiel, oder Olaf Olafsen, der große Mentor. Diese Gefühle der in diesem Buch angelegten Protagonisten, die habe ich alle schon selbst so empfunden. Und deswegen ist das Buch auch stark oder wird als stark empfunden. Und ich bekomme einfach wahnsinnig gutes Feedback von den Lesern. Und ganz ehrlich, auf die Euro 80, die ich verdiene an dem Buch, wenn ich es über einen Verlag verkaufe, kann ich echt verzichten. Lieber habe ich mir die Rechte zurückgekauft und verschenke dieses Buch und verzichte auf den Euro 80 und lege noch ein bisschen was drauf. Bei der Auflage war das gar nicht so teuer, dieses Buch in so hoher Auflage zu produzieren. Und jetzt macht es mir einfach Spaß, dass jeder, der dieses Interview jetzt hört, der kann sich einfach über meine Social-Media-Kanäle oder über diese Webseite, diebegegnung.de, kann sich dieses Buch bestellen und kann sich selber ein Bild davon machen. Ja, das verstehe ich. Ja, und am Ende des Tages bleibt dir nichts anderes übrig, als die Rahmenbedingungen zu akzeptieren. Die kannst du nicht ändern, aber du kannst handeln. Das entscheidende Momentum, der entscheidende Impuls für ein erfolgreiches Leben ist, du musst ins Handeln kommen. Denn die allermeisten Menschen wissen, was sie eigentlich tun müssten. Aber aus irgendwelchen Gründen tun sie es nicht. Und ich habe eine Technik entwickelt, das ist tatsächlich ein Online-Kurs, der heißt auch Handle, eine Selbstkonditionierungstechnik, die jeden Menschen, auch wenn er eventuell antriebsschwach sein sollte, aus irgendwelchen Gründen, ja, dazu bringt, zu verstehen, ja, wenn ich diese Technik anwende, dann komme ich ins Handeln und nur der Gehende schafft den Weg. Und wenn du nicht gehst, wenn du diesen Schritt nicht gehst, dann bleibst du eben, wo du bist. Und wenn du das tust, was alle tun, dann bekommst du das, was alle bekommen. Wenn du mehr willst als das, was alle bekommen, musst du etwas anderes tun. Dann musst du ins Handeln kommen. Und es ist gar nicht so schwer, wenn man gelernt hat, dieses Mindestmaß an Selbstdisziplin und auch Selbstkonditionierung aufzubringen. Und man muss aber auch bereit sein, den damit einhergehenden Schmerz zu akzeptieren. Weil Disziplin tut weh. Aber keine Disziplin zu haben, tut auch weh, nur später und meistens schlimmer. Und dann ist das Heft des Handels nicht mehr in meiner Hand. Also entscheide ich mich doch lieber für die Disziplin, wo ich weiß, okay, das tut jetzt weh und ich muss auf dieses oder jenes verzichten, aber dafür bekomme ich einen Reward am Ende, der so unendlich viel wertvoller ist, als wenn ich jetzt das Naheliegende tue.
Du hast eben den Unterschied zwischen allein und einsam sehr, sehr gut aufgeschlüsselt, wie ich finde. Eine ganz wichtige Idee, finde ich. Wenn du heute in einer U-Bahn fährst oder einfach die vielen jungen Menschen guckst, die mal 2 Minuten einfach nicht wissen, was sie tun können, allein sein mit sich und ihren Gedanken sein könnten, aber natürlich sofort zum Smartphone greifen, weil sie das vielleicht dann doch gar nicht mehr ertragen. Vielleicht auch etwas ältere Menschen, inzwischen noch schlimmer. Was denkst du dann? Wie nimmst du das wahr?
So, wie es Kate Winslet bei der Oscar-Verleihung unter Tränen ins Mikrofon gesprochen hat, auf Englisch, an die Tech-Konzerne gerichtet: Stop taking hostage our children. Hört auf, unsere Kinder als Geiseln zu nehmen. Und keiner der Lenker dieser Tech-Konzerne, wenn er Kinder hat, erlaubt seinen Kindern ein Smartphone, bevor die nicht mindestens 16 oder 18 Jahre alt sind. Und es tun die nicht ohne Grund, denn die wissen ganz genau, was das Smartphone bei jungen Menschen anrichtet. Und das ist natürlich wahnsinnig schwer, bei dem Druck in der Schule einem 13-jährigen Jungen ein Smartphone zu verbieten. Das ist im Grunde fast gar nicht mehr möglich, da ist das Kind längst in den Brunnen gefallen. Aber man kann die Bildschirmzeit begrenzen. Man kann sagen, okay, ich nehme dir nicht dein Smartphone ab, aber die Bildschirmzeit begrenzen wir auf 60 Minuten am Tag. Da gibt es Riesenbohai daheim, ne? Riesenbohai. Kannst dir vorstellen. Da werden viele Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, da spinnt der Jochen, das kriege ich nie durchgesetzt bei meinen Kindern. Doch, man kann das durchsetzen. Und erstaunlicherweise sind dann die schulischen Leistungen besser, die Kinder sind ausgeglichener und Kinder bewegen sich dann auch wieder. Das ist ja das zweite Drama. Ich habe gerade mit dem Felix Neureuther, dem deutschen Skifahrer, gefrühstückt heute Morgen, und der so eine Stiftung hat, um den Kindern wieder in Bewegung zu bringen. Wir haben heute eine Situation, dass viele Kinder können keinen Purzelbaum mehr. Ja, das muss man sich mal vergegenwärtigen. Und mein soziales Medium damals hieß draußen. Da war TikTok und Instagram und LinkedIn noch nicht mal als Idee existent. Da haben wir noch draußen uns rumgeprügelt und sind im Wald rumgeräubert und haben einfach eine, aus meiner Sicht, normale Kindheit gehabt, die uns auf das Leben vorbereitet hat. Und da habe ich keine Lösung. Ich kann das zwar adressieren, das Problem, aber ich habe keine Lösung und ich will mich auch nicht erdreisten, irgendwelchen Eltern, die Kinder haben in dem Alter, jetzt blöde Tipps zu geben. Aber es reicht ja mal, das Thema zu adressieren.
Du hast heute Morgen den Vortrag gehalten, natürlich über das Thema Marke auch. Dein Name ist deine eigene Marke. Wie kam das eigentlich, dass du dein Unternehmen auch nach dir selbst benannt hast? Das war vielleicht ja gar nicht selbstverständlich, oder? Machen ja heute gar nicht so wahnsinnig viele.
Na, ich stehe immer hundertprozentig zu dem, was ich tue. Und ich brauche mich da nicht hinter irgendeiner Kunstmarke verstecken. Ich bin halt als Stuntman und Sensationsdarsteller bekannt geworden, weil ich halt ein paar Dinge gemacht habe, die außergewöhnlich waren. Ich habe ein paar Weltrekorde aufgestellt und da war ich dann schon als Jochen Schweizer, als der Devil, ja, Spitzname John Dangerfield, ja, war ich dann schon bekannt. Und als ich dann durch die Bogner-Filme, durch meine Skifahrerei, durch das Springen, durchs Fallschirmspringen, durchs Bungee-Springen immer stärker auch dafür bekannt wurde, hat sich halt irgendwann ergeben, dass ich angefangen habe, solche Erlebnisboxen zu bauen. Und da stand halt mein Name drauf. Und das ursprüngliche Logo der Firma war ein Springer. Das war ein Foto von mir, wo ich irgendwo in die Tiefe gesprungen bin. Und als ich dann das Erlebnisgeschenkeportal gebaut habe und wir begannen dann tatsächlich Hunderttausende von Erlebnisgutscheinen im Jahr zu verkaufen, da hat bei mir erst eine strategische Markenführung eingesetzt und wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie muss diese Marke aussehen, was sind die Werte dieser Marke, was sind die Markenwerte, ist ganz wichtig, wie sieht dann so ein Logo aus und was ist der Claim. Und der Personenmarkenclaim war immer Adrenalin pur. Und der Unternehmensmarkenclaim war, du bist, was du erlebst. Denn wir sind ja nichts anderes als die Summe unserer Erlebnisse. Und tatsächlich wird ja unsere Geisteshaltung, auf Neudeutsch Mindset, geprägt von den Emotionen, die wir erleben. Und die Emotionen, die wir erleben, die resultieren aus Erlebnissen und Erfahrungen. Und die Erlebnisse und Erfahrungen resultieren aus Entscheidungen, die wir fällen. Und die Entscheidungen, die wir fällen, resultieren aus unserem Denken und aus dem, was wir sprechen. Vorsichtig mit Worten. Worte sind wie Taten, man kann sie nicht zurücknehmen. Aber die Worte, die wir sprechen und die Gedanken, die wir denken, die resultieren aus unserer Geisteshaltung, die wiederum von den Emotionen geprägt wird. Ich nenne das den Circle of Emotional Addiction. The Circle of Emotional Addiction. Und ich kann diesen Zirkel durchbrechen, wenn ich in einer Negativspirale bin, um den negativen Erlebnissen, die mich das Leben vermeintlich zwingt, zu machen, solche entgegensetze, die ich selbst wähle. Ich weiß ja, was mir gut tut. Ich weiß ja, welche Erlebnisse lösen bei mir positive Emotionen aus. Und wenn ich jetzt ganz gezielt, gerade wenn es mir schlecht geht, in Richtung dieser positiven Erlebnisse, und sei es auch nur ein Waldspaziergang oder eine Sonnenaufgangswanderung oder mal durch einen kalten See durchschwimmen, dann brauchst du keine Zeugen. Ja? Einfach mal durch einen kalten See, zieh dich mal nackt aus und schwimm durch einen kalten See. Wahnsinn! Du steigst auf der anderen Seite raus, die dich vielleicht beobachten werden, denken, der ist crazy, aber es geht dir hinterher einfach anders. Und du hast so viele Möglichkeiten, dich selbst in deinem ureigenen Sein zu erleben, und daran glaube ich ganz fest. Und zugrunde liegend, jeder Marke ist ja, oder ich drück's mal so aus, weil du es nach Marke gefragt hast. Also was ist eine Marke? Eine Marke, die Funktion einer Marke ist wie die Funktion eines Leuchtturms. Eine Marke gibt Orientierung. So wie der Leuchtturm dem Kapitän des Schiffes Orientierung bietet, der die Küste entlang fährt. Ein Leuchtturm ist auf solidem Fels gebaut. Der kann nicht auf Sand stehen. Dann könnte er den Stürmen nicht trotzen. Genauso ist eine gute Marke auch auf einem soliden Fundament gebaut. Das sind die Werte. Was sind eigentlich die Werte dieser Marke? Und da gibt es zwei verschiedene Arten, aus meiner Sicht, wie das funktioniert. Entweder ist es eine Corporate Brand. Eine Corporate Brand wird von Profis geführt, vielleicht in der zweiten, dritten, vierten Generation, die diese Marke nach allen modernsten Erkenntnissen weiterentwickeln. Und da liegt aber auch ein Wertekonzept zugrunde. Und es gibt die Personal Brands, das heißt ein Gründerunternehmer gründet ein Unternehmen, führt dieses Unternehmen, eignet dieses Unternehmen, steht mit seinem Blut, wenn du so willst, ein für alles, was dieses Unternehmen tut. Und ich bin ja eher der Zweitere. Und das sind dann die Unternehmenswerte fast immer auch identisch mit den persönlichen Werten des Unternehmers. Und jetzt wird jeder Leser sich fragen oder jeder Zuhörer, ja, aber was sind denn dann die Werte? Was sind, sag mal ganz spontan, was sind deine drei wichtigsten Werte in deinem Leben? Ganz schnell.
Loyalität, Treue, Ehrlichkeit.
Wunderbar, das sind drei extrem wertvolle Werte. Es gibt über 150 Werte. Meine Werte sind zum Beispiel Authentizität, Freiheit und persönliche Unabhängigkeit. Und warum weiß ich das so genau? Ich bewundere das jetzt, wie du sehr treffend, und es passt auch zu dir, deine Werte benannt hast. Viele Menschen sind dazu gar nicht in der Lage, weil sie sich dessen nicht bewusst sind. Und für alle Menschen, aber auch für mich, habe ich den Wertekompass geschaffen. Also, es gibt eine Webseite, es kostet kein Geld, es ist free of charge. Wertekompass.de, da gehst du drauf. Das ist eine App und auf der App, also musst du die App nicht runterladen, aber es ist technisch gesehen eine App und da werden dir 150 verschiedene Werte geboten und du musst jetzt wählen. Und in 3-4 Schritten kommst du auf deine 10 Kernwerte und die 10 Kernwerte, es wird dann spannend, was ist dir wichtiger, also Familie oder Abenteuer, beides eigentlich cool und schwer zu entscheiden, auch lebensphasenabhängig. Und so kommst du auf deine Kernwerte und wenn du jetzt noch akzeptierst, dass alle deine Ziele wertebasiert sein müssen, was macht es denn für einen Sinn, sich Ziele zu setzen, die nicht mit deinen ureigenen Kernwerten korrespondieren? Dann ist es ja kein heilsames Ziel. Und wenn du das mal alles in eine Form gießt, ja, deswegen habe ich diesen Handlekurs geschaffen, da gibt es 8 große Sektionen und eben eine dieser 8 Sektionen ist, wertebasiert zu handeln. Also zu handeln sowieso, weil wenn du nicht handelst, kommst du nirgendwo hin. Und wertebasiert zu handeln. Das gibt der Sache nochmal eine eigene Dimension. Ich habe zum Beispiel ein Seminar in Norwegen 1789-4 zusammen mit einem Neurowissenschaftler und mit einem Rhetoriker, Dr. Frederik Kümmeke und Michael Ehlers. Und dieses Seminar heißt 1789.vier.com. Warum heißt es so? 1789, französische Freiheitsverfassung. Ja, du nickst, seh schon, du verstehst das. Artikel 4. Das ist für mich die Grundlage ethischen Handels. Da steht nämlich drin, jeder Mensch darf alles tun, was er will. Jeder Mensch ist frei, solange er damit keinen anderen Menschen schädigt. Wenn du dir das zur Grundlage deines ethischen Handelns machst, und wenn sich ganz viele Menschen daran halten, dann machen wir damit auch die Welt ein bisschen besser.
Das war der Moment, der Podcast über das Ergreifen von Chancen und Lust auf Veränderung. Ich würde mich freuen, wenn Sie in 2 Wochen wieder dabei sind. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bleiben Sie gesund und erfolgreich.